vom APAPITZ in Berlin, vom antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum. Ganz kurz, wer sich da genauer dafür interessiert, wer wir sind, was wir machen. Also ich habe da zwei Stapel von unserer Zeitschrift Monitor hingelegt am Eingang. Da ist das nochmal sehr genauer nachzulesen. Aber grundsätzlich, wir sind ein Verein, es arbeiten bei uns 8 Leute im Moment, hauptsächlich in Shops drin. Und was wir halt machen, ist die Beobachtung der ganzen Neonazi-Szene, das Wissen zu bündeln, was wir da mitkriegen, auch was wir aus den unterschiedlichen Quellen und Medien letztendlich ziehen, das eben auszutauschen, Kampagnen, Initiativen zur Verfügung zu stellen, Bildungsarbeit zu treiben und eben zu publizieren. Das nur ganz kurz und mal runtergebrochen. Ich möchte nicht so viel Zeit verlieren jetzt noch, weil muss jetzt gucken, dass ich das in der Dreiviertelstunde durchkriege zur Mittagspause. Das Thema ist extreme Rechte in den Social Networks, in diesen Internet-Communities und verbunden vor allem mit den Fragen, ja, wie bewegen sich dort extreme Rechte und auch vor allem Neonazis drin, ja, welche gesellschaftlichen Einflussbereiche gehen letztendlich darüber auf. Und ich muss auch zugestehen, dieses Thema Social Networks, das ist was, das haben wir jetzt so seit 1-2 Jahren wirklich auch verstärkt im Blick. Das hat ja auch gesellschaftlich in den letzten 2-3 Jahren enorm zugenommen und da beißt sich ja gerade auch die Soziologie so ein bisschen die Zähne damit aus, das überhaupt greifbar und erklärbar zu kriegen, was da drin, was da vorgeht. Das heißt, wir stehen eigentlich relativ am Anfang dessen, ja, diese Sache einzusetzen, diese Sache überhaupt für uns greifbar zu kriegen. Deswegen werde ich jetzt nicht auf alle Sachen gute Antworten geben können, aber wie das so ist, ja, wenn man keine guten Antworten geben kann, wird man sich wenigstens darum bemühen, die richtigen Fragen zu stellen, ja, damit man dann vielleicht dann perspektivisch und vielleicht auch schon am Nachmittag in dem Workshop da ein paar Antworten auf sowas findet. Wenn man überhaupt, also wir haben uns da auch schon bemüht, ihr habt das ja auch da vorliegen, die Monitorausgabe kopiert, der virtuelle Dorfbrunnen, das war so unser erster Versuch an das Thema ranzugehen. Wir haben das auch nochmal, diesen Artikel in der Broschüre, ein bisschen aktualisiert, in der Broschüre Dunkelfeld drin, das ist eher ein Buch geworden, das ist seit 2-3 Monaten draußen, das geht über rechte Lebenswelten in Rhein-Malm, also habe ich auch welche dabei, wenn euch das interessiert. Ja, und wenn ich da mal einsteigen möchte in die Thematik, ja, also grundsätzlich muss man ja erstmal von der Gesamtdimension ausgehen, was eben Neonazis, extreme Rechte in Deutschland darstellen. Da haben wir ja so Zahlenwerte zwischen 5% und 10%. Das sind ja immer die Studien und Untersuchungen, die sagen, so viel Prozent der Leute sind Mitglied dieser Szene beziehungsweise haben ein verfestigtes extrem rechtes Weltbild. Es gibt da natürlich Orte, wo das dann auch nochmal hochschnellt, aber so 5% bis 10%, darauf einigt man sich dann meistens. Und ich meine, gerade unter Jugendlichen ist das ja immer signifikant, wenn man sich diese Probewahlen immer anguckt, ja, die dann im Vorfeld von Wahlen an Schulen stattfinden, wo die unter 18-Jährigen wählen dürfen. Da hat man ja auch Zahlenwerte, ja, gerade unter den unter 18-Jährigen von oft 10% oder sogar mehr, die sagen, wir würden die NPD wählen, wenn wir dürften. Wir hatten letztes Jahr die Studie vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, die gesagt haben, 3,8% aller 15-Jährigen in Deutschland sind Mitglied einer extrem rechten Gruppe oder Kameradschaft. Also sie sind schon richtig eingebunden, richtig angeschlossen. Das ist in absoluter Zahl, sind das 23.000. Also das merkt man einfach, was für eine Dimension da dahinter steht. Wenn man das so holzschnittartig mal auf den Rhein-Neckar-Kreis runterbrechen würde, diese diffusen 5%, dann würde man einfach feststellen, das ist eine satte fünfstellige Zahl, die es hier an Menschen gibt, die extrem rechts organisiert sind oder eben extrem rechts denken. Und hunderte davon, wenn nicht gar eine vierstellige Summe, wird man in diesem Social Network finden. Also das ist wirklich auch ein ganz schönes Medium, ja, um überhaupt zu beobachten, wie diese extrem rechten Lebenswelten heute auch funktionieren. Und wenn ich dann so hohe Zahlen ansetze, dann fällt dann natürlich sofort auf, das steht ja in Diskrepanz zu dem, was die NPD auf die Straße bringt. Also in Neustadt-Weinstraße sind sie mal mit 150 Leuten unterwegs gewesen im Mai im letzten Jahr. Bei der Mahnwache in Bad Dürkheim vor kurzem, da war das knapp ein Dutzend. Und das Heldengedenken Ende letzten Jahres bei Mannheim, da waren das 50, 60. Also das ist nur ein Bruchteil dessen, ja, kann die NPD tatsächlich auf die Straße bringen oder irgendwie überhaupt mobilisieren. Wenn man sich dieses ganze große Spektrum mal in grobe Raster unterteilt. Da wird mal feststellen, okay, wir haben diese Leute, die wirklich als haben, wir sind politische Aktivistinnen, wir sind politische Kämpferinnen und das ist, wie gesagt, nur ein Bruchteil davon. Dann haben wir diese breite Bevölkerungsschicht, ja, die in diesen 5-10% enthalten ist. Ja. Das sind dann oftmals Leute, die haben dann das Weltbild verfestigt, aber die würden nie selbst auf die Idee kommen, von sich zu sagen, ich bin Neonazi oder sowas ähnliches. Ja. Und die, das sind Leute, die fühlen sich auch teilweise von den großen Volksparteien vertreten und würden ja nicht mal die NPD wählen, geschweige denn auf dem NPD-Aufmarsch zu gehen. Und dazwischen drin haben wir allerdings noch so eine Kategorie, die immer so als kulturelles Umfeld bezeichnet wird, der Kameradschaft. Du hast den Begriff auch schon ein-, zweimal gebraucht heute Morgen. Und wo wir auch immer so ein bisschen platt und polemisch sagen, die sozialen Neonazis. Also die Leute, die in, gerade vor allem jüngere Leute, ja, die in, gerade in auf dem platten Land, das ist echt ein ziemliches Landphänomen, das muss man sagen, Zugang zu extrem Rechten finden über die Dorfklicke, über die Partykultur, über die Musikkultur, die auf die Nazi-Konzerte gehen, ja, die Nazi-Symbole auf den T-Shirts tragen, aber wenn die NPD ihnen ein Flugblatt in die Hand drückt, sagen sie, nee, das ist mir zu politisch. Also diese, das ist eine unglaublich und vor allem wachsende Anzahl von Leuten. Das sind auch so Leute, die wirklich so regelrechte sogenannte Patchwork-Identitäten haben. Das heißt, für die ist das überhaupt kein Widerspruch, ja, am Freitag zum Madonna-Konzert nach Frankfurt zu fahren, am Samstag dann mit den entsprechenden Klamotten, am Samstag dann mit den entsprechenden Klamotten auf die Nazi-Party zu gehen und am Sonntag dann für einen Heimatverein in der A-Jugend zu kicken, ja, oder zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen. Also für die ist das überhaupt kein Widerspruch. Das ist für sie eher schon dann so ein geschlossener, lebensweltlicher Komplex. Und genau diese Leute, die wird man gerade über diese Social Networks dann relativ gut beobachten können. Also das Problem ist ja vielfach, dass man versucht, in den Analysen, in der Beschreibung dieses organisierte und dieses kulturelle Spektrum, dieses Spektrum immer zu trennen. Aber im Lebensalltag, ja, merkt man, das verfließt so ineinander, das ist so ineinander verklumpt, dass man da letztendlich keine Trennung hinkriegt. Ja, wenn man die Fragen beantwortet haben möchte, was treiben diese Leute, ja, wie sieht deren Lebensrealität aus, da muss man wirklich nur mal in diese Social Networks gucken, in diese virtuellen Freundeskreise, in denen sich tagtäglich wirklich Millionen von Menschen exhibitionieren, indem sie der Meinung sind, die müssten die ganze Welt ja teilhaben lassen an dem, was sie gerade machen und was sie am Wochenende getrieben haben. Die Erklärung dafür, warum sich Menschen so exhibitionieren, die will ich einfach nicht liefern. Also das überlasse ich auch gerne der Wissenschaft, ja, und der Soziologie. Aber von diesen Social Networks, da gibt es ja Dutzende und davon auch größere, also Facebook, das ist dann eher eine seriöse Variante, ja, aber dann Schüler-VZ, Mein-VZ heißen die und die Großen, das sind dann zum Beispiel Wer kennt wen. Das ist noch relativ jung, noch nicht mal 3 Jahre oder gerade mal 3 Jahre alt. 7 Millionen User, vor allem im südwestdeutschen Raum, das geht vom nördlichen Rheinland-Pfalz aus, breitet sich das so im ganzen deutschsprachigen Raum mittlerweile aus. Wir haben das StudiVZ, also das offiziell gegründet als Studentenverzeichnis, aber mittlerweile auch jeder drin. Im deutschsprachigen Raum 6 Millionen Nutzerinnen und wir haben die weltweite Plattform von MySpace. Das sind 180 Millionen Personen, die da weltweit drin sind, ja, in allen Ländern dieser Welt. Also das sind so die Großen letztendlich, ja, in dem Bereich. Und das Prinzip, ja, wie man da auftritt, ist eigentlich immer dasselbe. Also das ist unser Kollege Hehl, ja, in seiner MySpace-Seite. Und kurz mal den Eindruck, wie sowas aufgebaut ist. Das kennen ja auch nicht alle. Also man hat ein persönliches Profil, wo man ein Bild reinstellt, wo man sich vorstellt, wo man so kleinere Sachen über sich sagt, wann man beispielsweise Geburtstag hat und alles Mögliche. Man hat da Gästebücher, wo ein Leute reinschreiben, ach hallo, du auch hier, wo man antworten kann. Man hat da natürlich auch in MySpace zum Beispiel so eine Spalte, wo Aktivitäten festgehalten sind. Was hat er denn auf seiner Seite gemacht? Er hat jetzt neue Freunde gefunden, er hat neue Bilder reingestellt. Und letztendlich hat man dann eben auch dann so einen Freundeskreis, der bei ihm jetzt 80 Leute umfasst, ja, wo dann eben die Kumpels quasi, wo man dann eben den persönlichen Freundeskreis nochmal sammelt. Was dann teilweise interessant ist, weil bei MySpace zum Beispiel sind dann viele Bilder in einem privaten Bereich, wo man dann nur rankommt, wenn man eben als Freund geaddet ist. Ja, und alle, und die Öffentlichkeit sieht dann eben nicht so viel. Das ist dann auch so ein bisschen unterschiedlich in den ganzen Networks. Unter diesen extrem rechten Nutzerinnen, da gibt es eigentlich zwei Sorten. Zum einen sind die, die sich ganz offen bekennen, die das zum Schaulaufen nutzen, um sich da quasi als ganz gefährlich und als Supernazis aufzustellen. Das geht dann häufig nicht lange gut, weil selbst bei MySpace und vor allem bei Wer kennt wen, da fliegt man dann auch schon häufig raus, wenn man es dann übertreibt, also im Sinne Nazi-Äußerung, Pornografie oder ähnliches, also ist man auch mal ganz schnell gelöscht. Aber die halt immer wieder reingehen und dann mit Bildern auftreten, die wirklich an Eindeutigkeit und mit Kommentaren auftreten, die an Eindeutigkeit nicht zu wünschen übrig lassen. Sag mal so ein Beispiel, die beiden habe ich drauf gemacht, das sind teilweise Minderjährige, also, und ich wusste nicht, wie öffentlich dieser Rahmen ist, deswegen muss ich da auch immer aufpassen, wenn ich die Bilder öffentlich vorführe. Das ist so eine Clique aus der Vorderpfalz, also mit 88 und dann links oben hier auch noch Sonnenstudio 88, so eine typische Jungnazi-Clique im Umfeld des ersten FC Kaiserslautern. Auch Fußballszene erwähnt worden, aber war Mannheim ja lange Jahre auch immer ein Problem. Mittlerweile sehen wir ein viel, viel größeres Problem auch in Kaiserslautern. Also der Einzugsbereich von Nazis, die nach Kaiserslautern gehen, der ist mittlerweile im Mannheimer Raum angekommen. Also das ist eigentlich das große Problem Kaiserslautern, nur um das nochmal kurz zu erwähnen. Die stellen sich da ganz offensichtlich auf, jeder soll sehen, sie sind Nazis, das sind dann so Klicken. Das Erste, was sie machen, ja, wenn sie 18 sind, ist sich so schwarze Sonnen, also so Nazi-Symbole tätowieren lassen. Von diesen Klicken, da findet man Dutzende, wirklich Dutzende alleine im Rhein-Neckar-Raum. Ja, und die Bilder, da könnten wir uns jetzt mit Hunderten von dieser Bilder letztendlich totschlagen. Also das ist enorm, was man da auch an Materialfülle da letztendlich findet. Dann gibt es allerdings nur eine zweite Sorte. Das sind die, die sich im Social Network dann eher so ein bisschen unauffällig bewegen, die es zumindest nicht allzu sehr raushängen lassen, die einfach so sind oder so auftreten, wie sie sind. Und das sind dann Leute, wo man feststellt, da wird ihre extrem rechte Identität, ja, oder ihre extrem rechten Aktivitäten einfach so in eine Alltagskultur, in so ein Alltagsleben eingepasst. Also zum Beispiel auch ein Kandidat aus der Vorderpfalz, Kevin heißt er. Und ein sehr unauffälliges Profil. Naja, und das Einzige, was ein bisschen stutzig macht, dass er gerne so Hooligan-Filme guckt, aber sonst ist da nicht viel zu erkennen, außer dass er in der Gruppe stolz drauf, deutsch zu sein, drin ist. Aber das sind Zehntausende, die in derartigen Gruppen sind. Ansonsten ist er in der evangelischen Jugendfreizeitstätte und so weiter und so fort. Also relativ unauffälliges Profil. Auch wenn man seine persönlichen Bilder anguckt, da wird man nicht viel Arges finden. Das wird dann erst interessant, wenn man die Bilder anguckt, die seine Freunde reinstellen. Das ist unser Kevin auf der Geburtstagsparty von Christian Hehl im letzten Jahr, wo wir da ganz groß mit 100 Leuten oder so in Ludwigshafen auch gefeiert haben. Das ist unser Kevin beim nationalen Widerstand in Rhein-Neckar, hängt er auch als Transparent dahinter, also mit so 10 Größen wie Marco Bleimeier und so weiter auf dem Bild. Ja. Und hier ist er dann auch noch beim Zähnetätowierer in Freinsheim beim Tätowieren. Also einer, der ist richtig drin in der Szene, aber über sein Social Network, da wird man höchstens so kleine Ansatzpunkte finden, wo man mit geübtem Blick sieht, oh, das ist ja einer, ja, aber so richtig offen tritt er da nicht auf. Also die gibt es dann natürlich auch. Ja, und so sieht dann jetzt ein Beispiel eine Kommunikation aus. Das ist auch so ein Social Network, das nannte sich MA Flirt, das war auch eher so der rechten Szene vorbehalten, eine Alexa aus Ludwigshafen. Na, die stellt ja ihre Bilder rein, die könnte man noch größer machen, anklicken, sich auch runterladen, habe ich auch gemacht, ja. Und so ist dann so eine Kommunikation, die da abgeht, ja. Ja, die kommuniziert da mit Nordic Pfeich, das ist ein anderer Neonazi, der da drin ist. schon was fürs Wochenende geplant. Naja, ich gehe erstmal am Samstag mit Freundinnen frühstücken, dann gehe ich zum Heldengedenken und danach noch was trinken. Also war auch in dieser Heldengedenkaktion, da war ich wohl offensichtlich nicht dabei. Dann weiter oben wird darüber geredet, dass da wieder ein Konzert aufgelöst worden ist. Also die ist dick drin und da wird so wirklich die Kommunikation gepflegt. Naja, frühstücken, dann zum Nazi-Aufmarsch, ja, und dann irgendwie gehen wir noch einen trinken und dann ist das Wochenende auch so langsam rum. Also so plaudern die da den ganzen Tag über die Sachen. Und um da vielleicht mal zum Klischee oder vom Klischee Jugendliche wegzukommen, ja, also das betrifft auch wirklich breite Bevölkerungsschichten, hat man nur mal ein Beispiel auch aus Mannheim rausgeholt, Hells Angels, ich meine, was gerade auch in den Zeitungen ist, die Rocker und die ganzen Rechtsverbindungen der Rocker, auch du hast das kurz angegackert, das sind halt so die alten Bekannten, die jetzt vor ein paar Jahren zu den Hells Angels gegangen sind, sich aus der Politik zurückgezogen haben und nach aber auch in den Social Networks, ja, rumhängen, also Mannheimer in dem Fall, und die dann solche Bilder verbreiten drin. Also da sieht man den weißen Bär Knut, den braunen Bär Bruno, da ein Visier, ein Fadenkreuz drauf, ist so nice to be white. Also die da offen rassistisch, ja, und auch mit Propaganda auftreten, aber das sind keine Leute, die im politischen Alltag so greifbar werden, die aber natürlich dann auch ihre Querverbindungen zur Hooligan-Szene und Ähnliches haben. Also da ist da von diesen Sachen, ja, von diesen selbstgemachten Grafiken, ja, also da platzt das Netz, ja, was sie da alles reinstellen. Und jetzt mal konkret zur Frage überleiten, welche Räume und Einflussbereiche machen sich da eigentlich Neonazis auf? Ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen, ich sehe das große Problem darin, dass Neonazismus also besser als je zuvor so in eine Alltagskultur eingepasst werden kann und das Signal, was dann nach außen geschickt wird, das ist dann teilweise relativ verheerend. Ich möchte euch mal einfach zum Nachdenken so ein Beispiel geben. Ich weiß selber nicht genau, wie ich das greifen soll und was ich davon halten soll. Das ist ein Herr aus dem Worms, aus der Ecke Worms-Frankenthal, Westhofen, also auch ein Aktiver, auf allen Aufmärschen nah und fern dabei, hat auch ein recht eindeutiges Profil, das sieht man auch, Lieblingsband Stahlgewitter, Slide Me, Division Germania, also das sind lauter Bands vom harten Kern der Nazi-Szene, die er dann natürlich auch mit Böse Onkel und ähnlichen Sachen dann mischt. Wenn man einfach mal guckt, was er da in seinem Blog, also so als erste Nachricht drin hat, ja, wir Deutschen bringen die Straßen zum Beben, indem wir unsere Fahnen heben, unser Stolz unzerbrechlich und so ein pathetisches Geschwätz, was er da letztendlich ablässt, ja. Wenn man aber das Bild anguckt und auch seine Gruppen anguckt, stellt man fest, naja, das sind dann auch die typischen rechten Gruppen drin, auch viel FCK, also Kaiserslautern natürlich wieder, aber er ist zum Beispiel auch in allen möglichen Westhofener Gruppen drin, unter anderem bei TG Westhofen Fußballer und da kickt er auch wirklich. Also die Bilder, die er drin hat, die sind nur von seinem Verein, von seinem Fußballverein, wo er jeden Sonntag Fußball spielt, ja, wo er hier auf der Vereinsfeier sitzt und hier auf dem Mannschaftsfoto, da ragt er auch so fast schon ein bisschen raus. Und also der sich so ganz normal so als Nazi-Fußballer da aufstellt. Und jetzt stelle ich mal die Frage, was ist denn, weil das wird ja auch gar nicht widersprochen. Ist das kein Fußballkumpel, der im Gästebuch anpöbelt und sagt, Christian, was hörst du eigentlich für eine scheiß Musik? Das ist einfach voll akzeptiert. Ja? Und jetzt frage ich mich mal, wenn da jetzt ein 15-Jähriger aus der B-Jugend Westhofen durch Wer kennt wen fällt und sagt, oh ja, da gucke ich mir mal die Bilder an, ah ja, da gibt es ja auch eine Gruppe, da schreibe ich mir mal ein, da gucke ich mir mal die Profile an, ja, und da kommt er halt bei der ersten Mannschaft raus und stellt fest, ja, in der ersten Mannschaft, ja, werden die Straßen zum Beben gebracht, wird Division Germania, Leibniz und so weiter gehört, also was suggeriert einem 15-Jährigen das? Dass das Normalzustand ist, oder? Und das finde ich das große Problem an der ganzen Geschichte, ja, die sich da auftut. Gerade weißt du auch, gerade aus diesen Freundeskreisen so unfassbar wenig Kritik dran gibt, ja, wenn jemand irgendwie sagt, ich höre Nazi-Band, ja, und trage ein Nazi-T-Shirt und da auch noch die entsprechenden Bilder reinschreibt. Ich meine, was ich meine ist einfach, dass diese beständige Koppelung von Nazi-Gruppen, Nazi-Musik, Nazi-Symbolen, ja, mit der ganz normalen Alltagskultur, mit dem Vereinsleben letztendlich auch, ja, letztendlich zur Normalisierung von Neonazismus beiträgt und beziehungsweise die Zugänglichkeit, ja, für die nächste Generation dann wahrscheinlich wieder einen Schritt verschiebt. Ja. Naja, da komme ich noch drauf.
Ja.
Also das ist ja schwer zu erklären, also das ist schwer zu recherchieren, ob man darüber Sympathisanten wirbt. Aber der Punkt ist doch, wenn ich jetzt so ein 15-Jähriger von der TG Westhofen bin und sage, oh ja, das hört ja der Starverteidiger von der ersten Mannschaft, google ich mal Division Germania und ziehe mir auch was aus dem Netz. Das sind ja dann auch so Prozesse, die laufen. Das sind ja auch Leute, die dann oftmals so eine Vorbildfunktion haben, indem sie in der ersten Mannschaft spielen. Dann frage ich mich natürlich, dann ist der erste, zweite, vielleicht auch schon dritte Schritt, ja, zur Heranführung an Nazi-Ideologie oder zur Anbindung an eine Nazi-Szene gemacht. Also es gibt keine Gruppe, ja, die heißt, komm auch du zur NPD, ja, und wenn es die eingerichtet wird, dann fliegt sie nach einer Woche raus. Also so platt läuft das nicht, aber indem man Symbole, Musik, ja, und Sprüche eben als gesellschaftlichen Normalzustand verkauft, ja, da schafft man natürlich irgendwie eine Integrationsfähigkeit. Und ich meine, gerade diese Gruppen und die Gruppendynamik, die da oftmals drin hängt, das ist wirklich nochmal einer genaueren Betrachtung wert. Das ist feststellen, na, das sind entweder sind die themenbezogen oder regional bezogen oder beides zusammen. Also Fußballfans, erster FCK oder dann auch Supporters Westhofen, wir in Westhofen, also das sind so Sachen, ja, wo da wirklich tausende von Gruppen letztendlich gibt. Und die Mitglieder dessen, naja, das sind teilweise nur 5 Mitglieder, teilweise geht das aber auch bis 50.000 hoch. Und darunter haben wir dann auch eindeutige Neonazi-Gruppen, zum Beispiel Anti-Antifa, die ist dann irgendwann nach ein paar Wochen rausgeflogen, also wo sie unter dem Logo oder dem Bild einer Nazi-Schmiererei da eine Gruppe gegen linke Gewalt und linke Spinner eingerichtet haben mit dem Nazi-Kampfbegriff Anti-Antifa, also auch alles Ecke Ludwigshafen wieder. Und selbst die Feiernden, also die da mit Christian Hehl da im Mai letzten Jahres da groß Party gemacht haben in Ludwigshafen, haben sich dann eine Gruppe eingerichtet. Ja, Gruppe, ich war dabei, Helis 40. Geburtstag, wir waren dabei und haben die Hütte gerockt. Ja, und da stellt man sich dann auch wirklich mit Namen und Bild rein. Und das sind auch alles Bekannte, wenn sie auch nicht so aussehen, wie man sich gemeinhin immer noch klischeeartig, ja, Neonazis vorstellt. Teilweise darüber hinausgehend kommt dann aber die komplizierte Beobachtung oder die problematische Beobachtung, dass das politische Label immer mehr zum sozialen Label dann auch wird. Eine Gruppe aus Hessen, Braun ist Trumpf, also bezieht sich auf diese Nazi-CD, Gigi und die braunen Stadtmusikanten, das ist so eine Nazi-Gruppe, die halt so Nazi-Spaßmusik macht, Schlager umtextet, die haben rassistische, antisemitische Texte macht und die CD hieß eben Braun ist Trumpf. Ja. Da hat sich dann quasi so ein Feldkreis gebildet für alle, die diese Musik genauso lieben wie ich. Und ihr merkt schon, ich habe hier einfach schon mal wieder Namen weggemacht, aus rechtlichen Gründen einfach, weil ich bei vielen Leuten gar nicht den Beleg habe, dass sie in irgendeiner Weise in der extremen Rechten aktiv sind, außer dass sie in dieser Gruppe sind. Man guckt sich die Leute an und stellt fest, aha, der ist, geht einfach in dieselbe Klasse. Aha, das ist der Nachbar von der Anmelderin. Ja? Also wo sich Leute einschreiben, weil sie die halt kennen. Ja? Also ich würde die nicht völlig entpolitisieren, das ist schon das, was man weitgehend immer unter diesem Sammelbegriff rechte Dorfjugend fasst, ja. Aber das sind einfach keine organisierten Neonazis oder auch keine, die für die NPD auf die Straße gehen. Aber die kennen halt die Evelyn, die sich das angemeldet hat und gehen dann in die Gruppe Braun ist Trumpf rein. Und da denkt man sich auch manchmal, das ist so eindeutig, ja, eindeutiger geht's nicht. Auch hier ein Beispiel aus Hessen, Gruppe Völkische Gemeinschaft, da, also das ist von NPD-Aktivisten aus dem Wiesbadener Hinterland eingeschrieben, der auch noch so eine eigene Kameradschaft, Völkische Gemeinschaft, gegründet hat. Eine Kameradschaft, wo ich noch kein T-Shirt gesehen habe, die sind hauptsächlich virtuell aktiv. Also eigentlich, das ist eine virtuelle Kameradschaft, kann man letztendlich auch sagen, wenngleich sie dann auch ein eigenes Logo und ein eigenes Symbol hat. Auch hier stellt man fest, ja, irgendwie einfach die Clique im Ort, ja, im Jugendzentrum, die schreibt sich dann ein. Die Hälfte von denen, das sind Leute, die gehen auch auf Aufmärsche, die haben eindeutige Profile, aber der Rest, das sind halt seine Kumpels, die er von früher kennt. Und die gehen dann auf einmal zur Völkischen Gemeinschaft. Und jetzt kommt man eigentlich an die spannende Frage, wie ist das? Wird man heute per Mausklick organisierter Neonazi? Funktioniert das so einfach? Kann das so einfach funktionieren? Ja? Also ich weigere mich, diese Frage zu bejahen. Ich kann mir nicht vorstellen, du kannst nicht irgendwo anklicken und sagen, so, jetzt bin ich organisierter Neonazi. Also so geht der Schritt letztendlich nicht. Aber mir, da kommen eigentlich drei Faktoren oder mehrere Faktoren zusammen. Zum einen natürlich eine rechte Einstellung, die die Leute haben. Das sind ja auch keine unpolitischen Leute. Das sind schon die, die immer auch in den Gruppen sind, ich bin stolz drauf, deutsch zu sein, und die bei der Fußball-WM mit Deutschlandfahne besoffen durch den Ort ziehen. Also genau diese Leute sind das auch. Also man hat dann zumal vorhandene Fragmente mehr oder weniger verfestigt von rechter Einstellung. Man hat da den Lokalpatriotismus, wir hier aus dem Stadtteil, wir hier aus Westhofen oder aus Heidenroth bei Wiesbaden. Und man hat vor allem das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und nach sozialem Anschluss. Und das ist das Problem, wenn man in dem Bedürfnis, sich nach sozialer Zugehörigkeit, dann ein Nazi-Label zur Identität macht, ja, das ist doch ein ganz enormes gesellschaftliches Problem, was sich da auftut. Ja. Vor allem, das ist ja nicht in der Größenordnung von ein paar Dutzenden, das geht in der Größenordnung von Tausenden, die das tun. Ich kann da auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, an anderen Beispielen. Aber ich möchte euch mal das Problem aufzeigen, ne, weil ein enormes gesellschaftliches Problem, was meiner Ansicht nach ja kleingeredet und unterschätzt wird. Das sind so Bilder, die sind auch aus so einer Community entnommen aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Das ist die Region zwischen Wiesbaden. Bis 2006 von so einer Partyseite entnommen, das heißt Fußweb, das kennt ihr wahrscheinlich, das sind diese Partyseiten, wo da Leute mit Digitalkameras durch die ganzen Theken der Region gehen, lauter Fotos machen und dann am Montag die Fotos reinstellen und sagen, das war am Wochenende hier in der Region los, wo jeden Montag hunderte von Fotos von 20 Theken und Kirmesveranstaltungen auftauchen. Wir haben ja uns alleine in den Jahren 2005 und 2006, also knapp 600 derartiger Bilder runtergeladen. Also nur Bilder, wo eindeutig erkennbare Nazis drauf sind oder Leute mit Nazi-T-Shirts wie Hate Society, Race War, also das sind Bands vom harten Kern der Nazi-Szene. Rehovar, das steht auch für Racial Holy War, Heiliger Rassenkrieg, White Power-Zeichen, Combat 18 Action Group, Nationaler Widerstand und so. Also wirklich nur härtestes Zeug. Und das ist die Feuerwehrparty, das ist der Mexiko-Abend der Dorfburschenschaft und zwei Kirmesveranstaltungen. Okay, und jetzt gehe ich da auf irgendwelchen Veranstaltungen, da sitzt mal wieder der Landrat und der Landrat sagt, ja, das ist schon komisch, ne? Also gefällt mir natürlich auch nicht, aber es ist ja so, das sind doch keine Neonazis, die machen das doch, weil es Mode ist, weil ihnen das so vorgegeben wird. Ich meine, was sagt ihr mir? Da will er das Problem kleinreden und sagt mir, bei uns in der Region sind die Nazis so hegemoniefähig, dass sie den Style und die Symbole von Jugendlichen diktieren können. Das ist doch der gesellschaftliche Super-GAU. Und das formuliert er so, ja, aus der Sache die Luft letztendlich rauszunehmen. Um bei dieser ganzen Gruppen- und Gruppendynamik zu bleiben, beziehungsweise da um nochmal drauf zurückzukommen. Ich möchte nochmal auf die völkische Gemeinschaft eingehen und auch den Herrn Gründer vorstellen. Sven Straßburger heißt, er kommt aus einem kleinen Ort bei Wiesbaden. Den habe ich hier auf dem Aufmarsch mit einem T-Shirt. Ich lese das mal vor. Nur dein Tod schützt meine Kinder. Und das sieht man auch in den Gruppen, in denen er drin ist, auf Wer kennt wen. Also das ist sein Faible, seine Parole, Todesstrafe für Kinderschänder. Da hat alleine Wer kennt wen 190 Gruppen, die unter diesem Label Todesstrafe für Kinderschänder laufen, von 10 bis 10.000 Leuten. Letztendlich als feindlich, ja, und auf Ausdruck eines rechtsautoritären Staatsverständnis, aber halt jetzt keine exklusive Nazi-Parole. Also das ist natürlich dann auch sehr weit stammtischkompatibel. Gut, da ist er drin. Wie gesagt, ist da 100. Das ist so ein Text, ja, wo man zwar die Todesstrafe fordert, aber keine Nazi-Sprüche ablässt. Aber dieser Marco aus Finsternwalde ist ein eisenharter Neonazi. Wenn man doch sein persönliches Profil geguckt hat, der ist auch kurz darauf rausgeflogen. Also wirklich 100% Nazi. Aber da schreiben sich natürlich auch die ganz normalen Leute ein, ja, und darunter auch etliche Leute, interessanterweise, wo man vom Namen her dann sieht, also offensichtlich auch migrantischer Hintergrund. Jetzt mal ein zweites Beispiel, auch dieser Maximilian, das ist ein Nazi, also auch ein bekannter Neonazi, und er geht noch einen Schritt weiter, er bleibt nicht mehr neutral, in Anführungsstrichen, sondern hat da oben eine Grafik, das Keltenkreuz, das White Power Zeichen, das Zeichen für eine Überlegenheit einer wie auch immer konstruierten weißen Rasse. Und daneben hat er einen Spruch, ja, we must secure the existence of our people and the future for white children. Wir müssen die Existenz unseres Volkes und die Zukunft weißer Kinder sichern, so ein weltweit bekanntes, sehr rassistisches Glaubensbekenntnis. Hat mit dem Thema Kinderschänder oder Todesstrafe nun mal gar nichts zu tun, ja, aber das macht er da als Eingangslogo. Und trotzdem stellt man fest, ganz, ganz viele ganz normale Leute, die halt empört sind, weil Kinderschänder und schon wieder was passiert, schreiben sich in diese Gruppe ein. Nächstes Beispiel. Eine Gruppe beginnt mit dem Logo der Heimattreue Bewegung vom AB Rhein-Neckar, also quasi Heimattreue Bewegung, das ist so das Propagandalabel vom AB Rhein-Neckar oder wie soll man verstehen. Und das Logo der Heimattreuen Bewegung im Eingang, und angemeldet hat das so ein rechter Dorfrocker aus dem Siegerland, also Raum Siegen. Und wenn man dann feststellt, die 67 Leute, die er da sammelt, das sind alles seine Biker-Kumpels und alles seine Nachbarn. Also da ist das wirklich ein sozialer Freundeskreis, der sich dann auf einmal unter dem Label Todesstrafe für Kinderschänder und vor allem unter dem Label vom AB Rhein-Neckar dann positioniert. Und das nächste Beispiel, das letzte, da denkt man, jetzt ist doch mal wirklich alles klar. Todesstrafe für Kinderschänder, nationaler Sozialismus, jetzt. Von den 105 Leuten kommen 80 aus einem kleinen Ort, ja, bei Wiesbaden, wo eben der Anmelder ist. Das ist so ein 17-jähriger Volldepp, ja. Und man so, nee, also denkst du völlig wirr, was er da so schreibt und was er so denkt. Seine Geschwister sind drin, seine Mutti ist drin, sein Papi ist drin. Alle auf einmal unter dem Label vom nationalen Sozialismus. Und sein Bruder ist aber parallel noch in keinem Bock auf Nazis in der Gruppe. Also, das kriegen die dann auch hin. Da stehst du davor und ich meine, auf sowas soll ich jetzt eine Antwort finden. Also das ist doch babylonische Verwirrung. Aber das ist die Problematik, die ich einfach sehe, ja, dass da irgendwie Hunderte von Leuten, hochgerechnet Tausende von Leuten überhaupt kein Problem haben, sich unter das Label von der heimattreuen Bewegung oder vom nationalen Sozialismus zu stellen. Entweder reflektieren die das nicht oder ist nicht so schlimm oder kann man doch mal sein bei dem Thema. Keine Ahnung, wie das für sich auch letztendlich legitimieren. Nochmal drei Gruppen. Das ist eines der am häufigsten gezeigten Eingangsbilder von diesen Gruppen, ja, Todesstrafe für Kinderschänder. Was man hier sieht, das ist ein Nazi-Transparent auf dem Nazi-Aufmarsch mit einem Galgen dran, und das ist jetzt hier schwer zu erkennen, aber ansonsten gut zu erkennen, www.freiesnetz.com, also eine Internetadresse, ganz gut lesbar, der Freien Nationalisten, also der Nazi-Kameradschaft. Auch hier erübrigt sich der Hinweis, dass maximal 10% der Mitglieder irgendwie Nazis sind, aber, und auch der Anmelder, aber die Frage, wieso tun Sie denn so ein Transparent da rein? Ich meine, die Antwort ist so verblüffend banal. Mach einfach Google-Suche, Todesstrafe für Kinderschänder, Bildersuche. Da kommt diese Seite. Ja, das sind genau die Symbole, die man dann auch findet, ne, in den Gruppen. Da, selbst diese Grafiken, die sind von der Nazi-Plattform Alter Media und vom Nazi-Versand Astrak versandt. Ja. Und das ist das erste Foto, wo man dann quasi handhabt wird, ja, und das ist ein nicht rechten Blog von einem Journalisten, also das ist überhaupt nicht positiv kommentiert. Dann macht man halt Copy, ja, und setzt sich das Bild rein und wird damit zum Werbeträger inklusive Internetadresse, ja. Tausende Leute reihen sich dahinter ein. Also seit ich Wer kennt wen im Blick habe, seit zweieinhalb Jahren, da gab es schon Dutzende. Mit der Internetadresse der Freien Nationalisten und Mutti, Papi und die Geschwister gehen auch noch mit. Und das ist die Dynamik, die man da gerade bei, insbesondere auch bei Wer kennt wen, findet. Ne? Und wie gesagt, das sind, ich muss betonen, ja, das sind 95% der Leute, das sind keine Leute, die sich einer extremen Rechten zurechnen, die würden nicht mal zu dem Thema auf die Straße sich der NPD anschließen bei einem Aufmarsch, wenn sie direkt am Haus vorbeilaufen würden. Würden die nicht machen, weil die NPD auch doof finden wahrscheinlich. Ne? Also ich denke mir, um das mal zusammenzufassen so langsam, wenn man einfach mitkriegt, in welcher Dimension sich sowas abspielt, ja, dann kommt man nicht umhin, einfach festzustellen, dass sich da wirklich ein enormer Raumgewinn dafür eine extreme Rechte auftut. Und die interessante Frage, das ist jetzt keine Antwort und keine Wahrheit, sondern wirklich als Frage formuliert, ja, haben wir da so eine Art Online-Aufmarsch? Was ist ein Aufmarsch? Es wird ein Transparent platziert, es werden eine Forderung kurz geschrieben, ja, und dahinter laufen dann Leute. Sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben da so eine Art Online-Aufmarsch, der da letztendlich stattfindet, ja, der aber die Zugänglichkeit, ja, wo die Leute auf der Straße tierisch zurückschrecken würden, ja, der NPD hinterher zu rennen, ja, da könnten sie ja die Nachbarn dabei sehen oder wie auch immer. Im Internet haben sie da halt mal überhaupt kein Problem. Und dann, wenn man diese These vom Online-Aufmarsch verfolgt, dann ist eine zweite Frage, wie viele Leute erreichen eigentlich Nazis, ja, wenn sie in irgendeinem abgesperrten Stadtteil Samstagmorgen im Polizeikessel brüllendes Gepfeife um sie rum, ja, dreiviertel Stunde um Bahnhof laufen, und wie viele Leute erreichen sie hier? Auch die, das müsste man jetzt nochmal genauer untersuchen, wobei ich dann wirklich sage, das war jetzt nur so ein prägnantes Beispiel, Todesstrafe für Kinderschänder, das wird man an allen möglichen politischen Themen, ja, bei Weltverschwörungstheorien, Esoterik und allen möglichen Kram, wird man diese verquere Gemengelage dann auch beobachten können. Tatsächlich haben letztes Jahr die Neonazis angefangen auszutesten, ob sich Wer kennt wen auch zur direkten Mobilisierung nutzen lässt. Das ist von der Seite der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten, war dieser Gipfel, NATO-Gipfel, und da wollten sie, hatten sie ja ursprünglich geplant, da auch eine Nazi-Demo dagegen zu machen, und haben da eine Werbeaktion über Wer kennt wen gemacht. Ich lese das mal vor, weil das wahrscheinlich bis hinten nicht lesbar ist. Über den gesamten Tag hinweg klickten sich heute Aktivisten unseres Mobilisierungsteams im Kennenlernportal mit wen durch die Bewohner von Rastatt, Bühl, Gernsbach, Gaggenau, Hauen-Eberstein und vielen weiteren Orten um Baden-Baden. Mehrere tausend Menschen wurden angeklickt, wodurch diese eine E-Post mit unserem Demonstrationshinweis und unserer Internetadresse zugeschickt bekommen haben. Durch diese Klickkampagne, nennen Sie das, konnten wir in weniger Stunden etliche Menschen erreichen, die in der vom NATO-Gipfel betroffenen Region wohnen und mit den Auswirkungen und Einschränkungen leben müssen. Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung über unsere Demonstration zu informieren, die am 4.4.2009 in Baden-Baden stattfindet. Wie gesagt, haben wir stattgefunden. Alle Interessierten sind eingeladen, sich unter dem Protestzug durch die gesamte Stadt anzuschließen. Wie sich zur späten Abendstunde zeigte, war die Aktion ein voller Erfolg. Unser bisherigen Besucherrekord von 65 Besuchern konnten wir gestern auf beinahe 130 verdoppeln. Mit einigen der angeklickten Bewohnern der Region kamen über WKW und ICQ interessante Gespräche und Diskussionen zustande. Auch per E-Post wurden einige Anfragen nach mehr Hintergrundinfos an uns geschickt. Also sie feiern das als Erfolg, aber ich würde sagen, Ballflach halten, das ist Grütze. Tausende von Leuten anklicken und 130 klicken zurück, und mit Paaren kommst du ins Gespräch, und noch keine Aussage, ob überhaupt jemand dann Infomaterial bestellt hat. Also der Erfolg dieser Sache ist wirklich, ich würde ihn eher sehr bescheiden ansehen. Also die haben es auch nie wieder wiederholt. Also ich denke mal, wenn das wirklich ein Erfolg geworden wäre, da hätten wir derartige Sachen jetzt sicherlich auch bei den ganzen Sachen hier in der Region dann so mitgekriegt, ja, aber da hat das nicht stattgefunden. Offensichtlich haben sie doch im Nachhinein gesehen, dass sie damit einfach auf die Straße letztendlich wahrscheinlich niemanden bewegt hätten. Was wir allerdings feststellen, auch wenn solche Sachen, so Klickkampagnen seit 2009 meines Wissens, aber ich lasse mich auch gern korrigieren, nicht mehr stattgefunden haben, was wir dennoch feststellen ist, dass für bestimmte Events halt Gruppen eingerichtet werden. Auch hier Beispiel, wer kennt wen. Gruppe 811 in Fulda, wer geht hin? Es ging um eine Nazi-Demo. Haben sie nicht dazu geschrieben, weil sie da offensichtlich Angst hatten, dass sie gleich wieder rausfliegen. Was dazu geführt hat, dass sich da auch Antifas eingeschrieben haben. Niemand mehr geblickt hat und was oder wofür ging. Ja, deswegen habe ich da auch die Namen weggemacht, von denen die unbekannt sind, weil ich da einfach Angst hatte, unsere Leute vorzuführen. Aber da gründet man halt solche Gruppen, aber das hat ja keinen Mobilisierungseffekt. Das ist ja nur ein Herstellen von irgendwie Gemeinschaft, aber du sprichst ja damit letztendlich keine Leute an. Was man dann auch feststellt, sind die persönlichen Eventkalender, die immer mehr auch dazu benutzt werden, um auf Aufmärsche hinzuweisen. Also ein Frank, ja, der dann seinen Eventkalender hat, ja, Riga Gedenkmaß in den Straßen von Wunsiedel. Dann eine Kerstin vom letzten Jahr alles, die geht am Donnerstag eben, am Freitag geht sie auf die Hausparty, ja, um 11, ja, ich laufe mal durch Friedberg, ich meine, da war ein NPD-Aufmarsch und dann eine Woche später dann halt zur obligatorischen Böse-Onkels-Party. Ja. Und hier der Dennis, der geht so am 8.5. nach Wiesbaden zur Demo gegen Folterknechte und Kriegstreiberei, also diese NPD-Demo, die vorhin auch dann schon, die geplante, die auch schon angesprochen war. Also man bastelt das so in die Eventkalender rein und man kann da natürlich auch immer schön verfolgen, wer alles ja dich in diesen Eventkalendern einschreibt. Und auch hier stellt man einfach fest, ja, ganz, ganz viele Leute, ja, die man überhaupt nicht aus der Nazi-Szene kennt, wo höchstens ein Drittel, nee, nicht kein Drittel, höchstens ein Viertel von denen auch tatsächlich hinkommen wird. Also sie gehen ins Netz, sagen, ich bin dabei, finde gute Sache, ja, aber auf die Straße, nee, gehe ich dann lieber doch nicht. Ja, ist mir zu heikel, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also das stellen wir fest. Aber was auf jeden Fall stattfindet, wenn das auch keine mobilisierende Funktion hat, ja, das ist halt wirklich ein Kennenlernportal. Also man stellt fest, ach, der geht ja auch hin, dann schreibt man den Leuten im Gästebuch, ey, ich habe gesehen, du wolltest da auch hin, du kommst doch bei mir aus dem Nachbarort und so kommt dann Kommunikation zustande, so bildet sich dann letztendlich auch Gemeinschaft. Was wir diskutieren müssen für die Zukunft ist, also nicht für die Zukunft, auch heute schon, ja, ob das wirklich neue Einflussbereiche sind und welche Qualität das hat. Ich vertrete grundsätzlich die Meinung, dass ich sage, was wir in MySpace finden, was wir in Wer kennt wen finden, das spiegelt doch nur das wider, was gesellschaftlicher Allgemeinzustand ist. Ich meine, und wir haben eben die Tendenz, ja, oder die Beobachtung, Neonazis sind vielerorts, ja, akzeptierter Bestandteil des Allgemeinwesens, des Vereinslebens, der Party- und Dorfkultur, ja. Und wir stellen fest, dass es von Seiten breiter Bevölkerung gestichten, da ganz wenig Problembewusstsein nach wie vor gibt. Man sagt, ich finde die nicht gut, aber die stören mich auch nicht und so weiter und so fort. Ja. Und dass man halt eben gerade bei so populistischen Parolen, Todesstrafe für Kinderschänder, ja, da eben auch eine breite Bevölkerungsmehrheit, ja, hinter sich weiß, ja, die das abnickt. Ne. Was sich da abspielt, ist im Prinzip ein Kreislauf. Und da spielen diese Social Networks dann ihre Rolle. Wir haben die Situation, Nazis sind akzeptiert, fühlen sich auch akzeptiert. Und das drücken sie natürlich entsprechend selbstbewusst auch in der virtuellen Community aus. Die müssen uns sich doch nicht verstecken. Ein bisschen nicht so auf die Kacke hauen, aber verstecken müssen sie sich auch nicht. Das wiederum führt dann so dazu, dass immer breiteren Bevölkerungsschichten suggeriert wird, ja, dass es eben völlig normal ist, die Vision Germania zu hören oder eben ja, einer heidnischen Gemeinschaft zuzuhören nicht heidnische völkischen Gemeinschaft anzugehören, was wiederum dazu führt, dass die Nazis ja noch mehr akzeptiert werden und sich noch sicherer fühlen und noch mehr Selbstbewusstsein tanken. Also das ist so ein Kreislauf, der sich da wirklich gerade so hochschaukelt. Ne? Und ja, die Fragen muss ich mal zum Ende kommen, was sich da für uns an Fragen daraus kristallisiert, das ist ja erstens mal die Frage, was ist das eigentlich für eine Gemeinschaft? Wer kann das einfach so beantworten? Weil ich merke dann auch einen Reflex, den merke ich auch immer an mir selber, zu sagen, ach Leute, das ist doch nur virtuell. Ja? Und damit verbunden ist halt eine Vorstellung, die wir haben, dass wir sagen, sozial ist was, wenn man sich anfasst, ja, und Gemeinschaft ist was, wenn man sich in die Augen sieht, ja. Also das hat immer was mit so wirklich mit direkter Interaktion zu tun und dass man halt irgendwie dann einfach sagt, okay, das ist doch gar keine Gemeinschaft, das ist nur die Illusion einer Gemeinschaft, die sich da aufzeigt. Und ich frage mich, ob dieses Verständnis nicht langsam anachronistisch wird. Weil ich merke nämlich, ja, wenn ich mit meinen Vorstellungen, was ist eigentlich Gemeinschaft, was ist eigentlich sozial, mit Jüngeren rede, die gucken mich an wie ein Auto. Ja. Wie sozial hat was mit Anfassen zu tun? Hä? Ja, also, du kannst es gar nicht mehr vermitteln. Ja. In dem Sinne, dass die Vorstellung von dem, was wir eigentlich unter Sozial und unter Gemeinschaft verstehen, in der Lebensrealität vor allem der neuen Generation immer mehr überholen wird und irgendwann wird vielleicht das normal sein, ja, irgendwie da die Gemeinschaft darüber zu konstruieren. Und wir müssen uns, wie gesagt, die Frage stellen, ja, wen und wie viele Leute die Nazis damit eigentlich erreichen. Nicht zur Mobilisierung, nicht, dass sie sie auf die Straße kriegen, sondern indem sie einfach meinungsbildend werden, ja, indem sie einfach ihre Symbole transportieren können, indem einfach Leute sagen, okay, der Forderung stimme ich zu, auch wenn nationaler Sozialismus da letztendlich drunter steht. Ne? Und das ist wieder diese These vom Online-Aufmarsch und dann ist aber natürlich die Frage, wenn wir sagen, da findet sowas wie ein Online-Aufmarsch statt, was ist dann die Reaktion? Die Online-Gegendemo oder finden wir die Online-Blockade oder was wollen wir machen? Ja? Und das ist halt dann noch die letzte Frage, die ich jetzt einfach stelle und dann bin ich auch am Ende, was man dagegen tun kann. Man hat, also was da eigentlich Strategie sein kann, wir haben da in dem Monitor-Artikel die Haken und Fallstricke des Ganzen auch so versucht, so ein bisschen zu beschreiben, in diesen Social Networks zu partizipieren, also quasi dann auch Teil davon zu sein. Das würde bedeuten, dass wir uns jetzt an die, dass wir nicht mehr hier rumsitzen, sondern eben, dass wir zu Hause bleiben, uns an die Computer setzen, ja, dann eben auch Freundeskreise gründen, Profile erstellen, ja, und den ganzen Tag Smalltalk machen, ja, und weil da von außen kannst du da nicht einwirken. Du kannst ja nicht sagen, das ist doch ein Skandal. Also wenn, da musst du schon reingehen, ja, und da versuchen, meinungsbildend zu wirken. Das heißt, wir müssten dann auch eben 2-3 Stunden am Tag am Computer verbringen. Also ich habe darauf keine Lust. Das sage ich mal gleich. Ja. Also ich reiß, wenn ich 4 Stunden in der Woche am Wer kennt wen sitze und mir die Nazi-Scheiße angucke, ich werde mir dann nicht noch einen bescheuerten Freundeskreis einrichten. Also ich tue es nicht. Ja. Und das ist so, und dann ist der andere Punkt halt einfach noch, was kann man sonst machen? Man kann von außen Druck auf die Betreiber ausüben, das funktioniert auch, aber das führt halt immer dazu, dass radikale, offensichtliche Profile dann gelöscht werden, meistens auch sehr schnell gelöscht werden, aber diese Einbettung in die Alltagskultur, die kannst du da natürlich auch in keinster Weise angreifen. Ne? Und ich meine, wenn eben so eine derart breite gesellschaftliche Akzeptanz da ist für Nazis in Alltagskultur, im Vereinsleben, dann ist das letztendlich nur der Spiegel der Realität. Und das heißt, wir können nicht den Spiegel kaputt hauen, wir müssen die Realität angreifen. Also